SRF 3.
Bedeutsames Urteil am Bundesverwaltungsgericht. Militärdienstverweigerer können in der Schweiz trotz neuem Gesetz Asyl bekommen. Frappierende Erkenntnisse zu den Negativzinsen. Eine Studie rechnet im Extremfall mit einer neuen Bankenkrise. Abschließender Entscheid über die deutsche Frauenquote. Große Unternehmen müssen bald ein Drittel weibliche Verwaltungsräte haben. Und glanzvoller Einzug der ersten Frühlingstage. Es ist heute und morgen zwar windig, aber sehr sonnig und 8 bis 13 Grad mild. 5:03 am Mikrofon ist Isabel Meissen. Das Parlament hat 2012 das Schweizer Asylrecht verschärft. Ein zentraler Punkt: Militärdienstverweigerer sollten nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden. Nun zeigt sich, in der Praxis ist diese Verschärfung viel weniger bissig als geplant. Das zeigt ein wegweisender Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Gerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Das Bundesverwaltungsgericht hat erstmals das verschärfte Asylgesetz angewendet. Über 50 Seiten hinweg hat das Gericht das neue Asylgesetz analysiert, die Ratsdebatte nachgezeichnet, die bisherige Gesetzeslage untersucht und das alles, um zum Schluss zu kommen, das neue Gesetz bringt nichts Neues.
Als Ergebnis der Auslegung erweist sich somit, dass nach der Einführung von Artikel 3 Absatz 3 Asylgesetz die bisherige Rechtspraxis in Bezug auf Personen, die ihr Asylgesuch mit einer Wehrdienstverweigerung oder Desertation im Heimatstaat begründen, weiterhin gültig ist.
Schreiben die Richter in ihrem Urteil. Das neue Gesetz halte lediglich fest, was schon lange gelte, dass nämlich Militärverweigerer nicht automatisch Flüchtlinge seien. Ja klar, lautet der Kommentar von Beat Meiner, Generalsekretär der Schweizer Flüchtlingshilfe.
Er überrascht mich keineswegs, dieser Artikel, das ist reine Symbolpolitik. Man wollte der Bevölkerung zeigen, dass man etwas tut gegen die hohen Gesuchszahlen aus Eritrea. Aber es war klar, dass man diese Menschen schützen muss.
Im konkreten Fall, den das Bundesverwaltungsgericht zu beurteilen hatte, geht es um einen Militärverweigerer aus Syrien. Ein eindeutiger Fall, meint der Generalsekretär der Flüchtlingshilfe.
Eine Diktatur wie in Syrien, in der die Armee gezwungen ist, Kriegsverbrechen zu begehen, wenn Menschen da nicht fliehen können, diesen Dienst verweigern können, also wer soll denn da sonst geschützt werden?
Aber wozu dann ein neues Gesetz? Das Bundesverwaltungsgericht meint, das Parlament habe ein politisches Signal geben wollen. Und die Sprecherin des Staatssekretariats für Migration, Lia Wertheimer, klingt ganz ähnlich.
Die einzige Änderung besteht darin, dass im Gesetz klar aufgeführt wird, dass Desertion nicht als einziger Asylgrund gelten kann. Was sich aber nicht ändert, ist, dass wer an Leib und Leben verfolgt ist, aufgrund seiner politischen Einstellung in der Schweiz Asyl erhält.
Das Urteil kann nicht mehr angefochten werden.
Mit Negativzinsen versucht die Nationalbank, die Folgen des Frankenschocks abzufedern. Aber der Schuss könnte nach hinten losgehen, zeigt eine neue Studie. Dazu gleich mehr. Zuerst aber zu Nachrichtenredaktor Damian Rast. Deutschland führt definitiv die Frauenquote ein.
In Verwaltungsräten großer deutscher Unternehmen müssen künftig mindestens 30% Frauen sitzen. Der Bundestag, das deutsche Parlament, hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Es gilt ab 2016. Betroffen sind rund 100 börsenkotierte Unternehmen. Mittelgroße Unternehmen müssen sich eigene Zielvorgaben setzen, was ihren Frauenanteil in der Führungsetage betrifft. Und das Gesetz sieht auch Regelungen für eine Frauenquote im öffentlichen Dienst des Bundes vor. In der Stadt Jerusalem hat ein Autofahrer offenbar absichtlich mehrere Menschen gerammt. Gemäß Angaben der israelischen Polizei wurden dabei 5 Personen verletzt. 4 waren Polizisten. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe einer Polizeistation an der alten Grenze zwischen Ost- und West-Jerusalem. Als der Fahrer, ein Palästinenser, mit einem Messer in der Hand aus seinem Auto gestiegen sei, habe ihn ein Sicherheitsbeamter angeschossen, gab die Polizei weiter bekannt. Es handelt sich um einen terroristischen Angriff. Ein führender Oppositioneller des zentralasiatischen Landes Tadschikistan ist in Istanbul erschossen worden. Dies berichten türkische Medien. Demnach wurde der 47-jährige Umarali Kuvatov auf offener Straße durch einen Kopfschuss getötet. Der Schütze habe unerkannt fliehen können. Kuvatov lebt in der Türkei im Exil und war ein Kritiker des tadschikischen Staatschefs Rahmon.
Nach dem Grubenunglück im ostukrainischen Donetsk hilft Russland mit etwa 40 Tonnen Hilfsgütern. Die Ladung für die betroffenen Bergarbeiter und ihre Angehörigen besteht vor allem aus Medikamenten und Lebensmitteln, teilte das russische Zivilschutzministerium mit. Außerdem seien russische Ärzte und Psychologen unterwegs nach Donetsk. Die Stadt wird von prorussischen Rebellen kontrolliert, weshalb die prowestliche Führung in Kiew keine Helfer schicken konnte. Bei der Gasexplosion in der Kohlemine waren am Mittwoch 33 Bergleute ums Leben gekommen und 15 verletzt worden. Die Chefin der UNESCO, der UNO-Organisation für Kultur, verurteilt die Zerstörungen in der nordirakischen Stadt Nimrud. Es handle sich hier um ein Kriegsverbrechen, sagte sie. Es gebe keinerlei politische oder religiöse Rechtfertigung, kulturelles Erbe der Menschheit zu zerstören. Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat hatten die assyrische Ruinenstadt Nimrud gestern überrannt und einzigartige altorientalische Kulturgüter zerstört. Der Chef der Raiffeisengruppe, Pierin Vinzenz, soll neuer Verwaltungsratspräsident der Helvetia-Versicherung werden. Laut Helvetia wird Vinzenz an der Generalversammlung im April zur Wahl vorgeschlagen. Er soll die Nachfolge von Erich Walser antreten, der Ende letztes Jahr unerwartet gestorben war. Vinzenz ist seit 2000 Mitglied des Helvetia-Verwaltungsrates. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.096 Punkten, plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.0704 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,57 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne. Zeitweise ziehen dünne Wolken vorüber. In der Westschweiz und in den Bergen bläst kräftiger Wind. Die Temperatur liegt im Norden bei 8 Grad, im Süden bei 13 Grad.
Info 3 Mittag.
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses belastet den Schweizer Tourismus und die Exportunternehmen. Um die negativen Folgen etwas abzufedern, hat die Nationalbank im Januar Negativzinsen eingeführt. Nun zeichnet die UBS aber ein düsteres Szenario. Die Negativzinsen könnten zum Bumerang werden. Mögliche Folgen: mehr Arbeitslose, eine neue Bankenkrise und unsichere Renten. Klaus Ammann hat diesen Bericht studiert.
Die Maßnahme der Nationalbank, die seit Wochen zu reden gibt, ist die Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses im Januar. Bereits im Dezember aber hat die Nationalbank negative Zinsen angekündigt auf Geld, das bei ihr deponiert wird, mit dem Ziel, den Franken weniger attraktiv zu machen, zu schwächen. Die Negativzinsen seien denn auch bestimmt in gewissem Umfang schuld daran, dass der Franken nach dem ersten Schock nicht noch stärker geworden sei, hält UBS-Chefökonom Daniel Kalt fest.
Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Zinsen lange negativ sind, dann hat das auch schädliche Nebenwirkungen. Sparen wird bestraft und sich verschulden wird eigentlich belohnt.
Weil Kredite günstig zu haben sind, während Arbeitskräfte vergleichsweise teurer werden, bauen Schweizer Unternehmen weiterhin Stellen ab oder verlagern sie ins günstigere Ausland. Konkret könne die Arbeitslosigkeit in der Schweiz bis 2017 von derzeit über 3 auf über 5% ansteigen, je nach Entwicklung der Weltwirtschaft. Auch das Geschäft der Banken selbst werde durch die Negativzinsen belastet, meint der Bankökonom. Einerseits sei es schwierig, negative Zinsen an die Kunden weiterzugeben, andererseits seien wohl nicht alle Banken genügend abgesichert gegen das steigende sogenannte Zinsänderungsrisiko. Heute nehmen sie relativ tiefe Zinsen ein auf Hypotheken, die sie auf lange Frist vergeben.
Wenn das allgemeine Zinsniveau in 4-5 Jahren einmal stärker steigen sollte, ist es dann natürlich so, dass die Sparkonten dann höher verzinst werden müssen, aber diese Hypotheken, die für 10 Jahre mit diesen sehr tiefen Zinsen vergeben wurden, natürlich nicht höhere Zinsen abwerfen. Das heißt, dass dieses klassische Bankgeschäft sogar unrentabel werden könnte und einige Banken natürlich zusätzlich unter Druck kommen könnten in solche Situationen.
Und nicht zuletzt sind die Negativzinsen auch für die Altersvorsorge ein Problem. Insbesondere Pensionskassen suchen bereits heute verzweifelt nach Möglichkeiten, ihr Geld so anzulegen, dass es genügend Kapital abwirft, um den immer länger lebenden Menschen ihre garantierte Rente auszubezahlen. Lohnt sich die Maßnahme Negativzinsen angesichts all dieser negativen Folgen? Daniel Kalt weicht aus.
Das ist ein Abwägen und es ist natürlich ein Abwägen unter Unsicherheit. Und das hängt vom Szenario ab, das man hier unterstellt, wie schnell die Zinsen wieder in den positiven Bereich gehen.
Die Kosten der Negativzinsen werden bislang allgemein unterschätzt. Ob der Nutzen trotzdem überwiegt, werden wir wohl erst im Rückblick mit Gewissheit sagen können.
Info 3 Mittag.
Ein Flugzeug verschwindet spurlos und mit ihm die Passagiere und Besatzung. Nicht nur die Handlung der Fernsehserie Lost, sondern auch bittere Realität. Seit einem Jahr nun ist eine Boeing der Malaysia Airlines mitsamt Insassen verschollen. Eine Extremsituation auch für die Fluggesellschaft, zumal sie nur wenig später erneut eine Maschine mit allen Insassen verlor, abgeschossen über der Ukraine, Täterschaft nicht restlos geklärt. Malaysia Airlines kämpft seither ums Überleben, aber der Niedergang hat schon viel früher begonnen. Massimo Agostinis.
Die Malaysian Airlines ist für die Malaien so etwas wie die Swissair vor ihrem Grounding. Es war für die Schweiz ein nationales Symbol, auf das man stolz ist. Noch in den 70er und 80er Jahren galt die Malaysian als eine der besten Fluggesellschaften Asiens. Der große Rivale, Singapore Airlines, blickte neidisch nach Kuala Lumpur. Diese Zeiten sind vorbei. Korruption und Vetternwirtschaft haben das einstige Juwel Malaysias ruiniert. Das Unternehmen gilt als aufgebläht, weil viele Politiker bis weit in Regierungskreise ihre Familienmitglieder dort platzieren. In den vergangenen 10 Jahren gab es 5 Restrukturierungspläne. Die Regierung investierte via ihren Staatsfonds 5 Milliarden Dollar. Ohne nennenswerte Resultate. Das Geld versickerte in dubiosen Kanälen, wurde schlecht eingesetzt und mancher Plan blieb toter Buchstabe. Auch weil sich die Gewerkschaften gegen jegliche Änderung sträubten. Jetzt soll es der Schweizer Christoph Müller richten. Er gilt als ausgewiesener Experte für die Flugindustrie. Er hat die marode belgische Sabena saniert, wirkte beim deutschen Reiseanbieter TUI und hat in den vergangenen Jahren die irische Aer Lingus wieder flott gemacht. Der malaysische Staatsfonds, dem die Airline faktisch gehört, öffnet nochmals die Schatullen und will 1 Milliarde investieren. Von den 20.000 Angestellten sollen 6.000 das Unternehmen verlassen, dieses Mal definitiv. Auf Christoph Müller wartet freilich eine Herkulesaufgabe. Nicht nur muss er die schwer angeschlagene Reputation der Airline wiederherstellen, er muss auch die Sanierungspläne durchsetzen, wogegen sich nicht nur die Gewerkschaften wehren werden, sondern auch Teile des verfilzten Regierungsestablishments, das Freunde und Familienmitglieder in der Airline platziert hat.
Gut informiert in einer knappen Viertelstunde. Info 3 gibt es am Abend wieder um 17 Uhr. Für diese Sendung im Einsatz waren Andi Lüscher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.